Es ist Mittwoch, der 7. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie weiß, worüber es sich zu reden lohnt. Kennengelernt habe ich sie in meiner NTV-Sendung Timeline und brannte seitdem darauf, sie auch hier zu Gast zu haben. Sie ist Politikredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich bin sehr happy, dass sie da ist. Guten Morgen, Livia Gerster.
Guten Morgen, Micky Beisenherz. Freue mich auch sehr, dass ich es mal hierher geschafft habe.
Livia, hast du die Bilder gesehen von Maxima und König Willem-Alexander zusammen mit Frank-Walter Steinmeier, zwei Männer, die sich ihrer politischen Bedeutungslosigkeit völlig einig sind?
Ja, ich habe auf jeden Fall irgendeinen umgestülpten Regenschirm gesehen und Königin Maxima mit immer perfekt abgestimmtem Mundschutz zu ihrer Garderobe. Das fand ich sehr schön.
Toll, das sind Dinge, die mir gar nicht aufgefallen sind. Ich sah die nur irgendwo gemeinsam sitzen und da hatte sie im Grunde genommen so einen halben Laubbaum auf dem Kopf. Das fand ich irgendwie toll.
Ja. Und Lothar Wieler durften sie ja auch treffen. Also denkt man, ist auch nicht alles schlecht an der Pandemie für ihn.
Ja, allerdings, das stimmt. Wir hoffen natürlich ja, in unser aller Interesse, dass er bald erstmal in der Versenkung wieder verschwinden möge. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der Mann seinen Job nicht toll ausübt, sondern eher mit dem Gegenteil. Dazu kommen wir sicherlich gleich auch noch. Aber erstmal besprechen wir das hier.
Die Schlagzeile des Tages.
Deutschland gemeinsam machen. Das ist der Slogan der CDU und der Tagesspiegel zitiert ihn. CDU will mit neuem Design und Inhalten im Wahlkampf punkten. Die CDU stellt ihre Kampagne für die Bundestagswahl vor. Gemeinsame Wahlplakate von Armin Laschet mit Hans-Georg Maaßen wird es nicht geben. Du interessierst dich ja, wie wir alle wissen, ein wenig für Politik. Wirst also auch mitbekommen haben, wie die Union stolz ihre Plakatkampagne vorgestellt hat. Das Erste, was mir neben dem Slogan aufgefallen ist, die Plakatmotive sind in etwa so divers wie ein S-Bahn-Abteil in Cottbus. Ja. Also Platz für Migrationsgeschichte ist da jetzt wenig.
Ja, sehr weiß. Das stimmt. Ziemerk hat ja dann auch dazu gesagt bei der Vorstellung, also andere nehmen Models, wir haben nur CDU-Mitglieder und Mitarbeiter genommen, wo man sagt, das ist vielleicht das Problem, denn die haben ja offenbar auch zum Teil CDU-Mitarbeiter verkleidet, also als Pflegerin und Polizistin, das waren dann also gar keine echten, sondern Leute, da hat er ja auch erklärt, damit man da also unter strengsten Hygienevorstellungen dann niemand von der Arbeit abhält, aber da denkt man natürlich, wenn sie echte genommen hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass sie da einen mit Migrationshintergrund erwischt hätten. Denn in der Pflege und auch bei der Polizei ist es ja längst normal, bei der CDU offenbar noch nicht ganz.
Vielleicht hat man aber einfach auch von CDU-Seiten bei echten Pflegern oder Pflegerinnen angefragt und Menschen wie Alexander Jorde haben gesagt, das lass mal schön sein, dank eurer Politik stehen wir jetzt hier und sind heillos überlastet. Und dann musste man auf Schauspieler aus den eigenen Reihen zurückgreifen. Ich hätte übrigens wahnsinnig gerne zum Beispiel Hans-Georg Maaßen als Gemüsehändler gesehen, also wahrscheinlich Schwerpunkt Kartoffeln, aber trotzdem, dieser Maaßen, ist es nicht eigentlich auch verrückt, dass eine Person, die politisch im Grunde genommen ja vergleichsweise unwichtig ist, jetzt so eine zentrale Rolle spielt im Wahlkampf der Union?
Ja, also es war ja eigentlich ein bisschen abzusehen. Ich meine, als schon er in Südthüringen aufgestellt wurde als Direktkandidat, hat ja Laschet das versucht, einfach tot zu schweigen und nichts dazu zu sagen. Das war nur eine Frage der Zeit, bis also da eine Provokation wie diese kommt. Und das war ja jetzt auch nicht irgendwas, sondern schon ein Angriff auf die Pressefreiheit, wenn er also da einen NDR-Untersuchungsausschuss fordert und sagt, man sollte doch am besten alle Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einem Gesinnungstest unterziehen.
Ja,
weiß ich nicht, ob Laschet damit so gut fährt, da jetzt zu schweigen. Kann einmal gut gehen, dass man sagt, man lässt das Thema nicht so groß werden, aber ist wieder eine Frage der Zeit, bis das nächste kommt.
Das ist halt die Frage, denn ja, die Strategie von Maaßen ist ja nun mal einfach die klassische AfD-Strategie, also provozieren und im Zweifel zurückrudern. Das war im Zusammenhang mit dem NDR-Wesenstest mit anschließendem Maulkorb für NDR-Redakteure ja auch ähnlich so. Und das wird natürlich bis zum 26. September so weitergehen. Bei Laschet ist es so, klar, der will das Ganze jetzt aussitzen, aber Maaßen ist halt so ein bisschen die rausstechende Sprungfeder aus dem Sitzpolster von Laschet. Und dann fläzt es sich halt bis Ende September vergleichsweise schlecht. Das wird ihm ja keine Ruhe lassen. Nur die Frage ist halt, wie soll Laschet denn jetzt genau damit umgehen? Also sagt er, wir dulden das nicht. Maaßen soll nicht mehr kandidieren. Wir wollen ihn aus der Partei werfen. Also welche Handhabe hat Laschet da eigentlich? Und wie steht er dann da, wenn es nicht funktioniert?
Ja, das muss man natürlich schon sagen. Er hat da nicht wirklich was in der Hand. Denn ein Parteiausschlussverfahren, das geht eben nur, wenn jemand wirklich da gegen Gesetze verstößt. Und das haben ja andere Parteien auch leidvoll erfahren, dass sich das dann ewig hinzieht und eigentlich der ganzen Partei schadet. Und gleichzeitig kann eben auch ein Wahlkreis aufstellen, wen er will. Also da ist es schon klar, dass Laschet da nicht mitreden kann. Und das weiß er natürlich. Und deswegen setzt er da eben darauf, das bloß nicht groß werden zu lassen. Ich meine, es gibt ja auch einige, die ihm in der CDU widersprechen. Aber natürlich da die Granden, die sagen ja auch alle, also dem nicht mehr Platz einräumen, als er eigentlich verdient hat. Und das kann man ja auch gut verstehen, diese Strategie.
Ja klar, absolut. Also Menschen wie Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister von NRW und ja in gewisser Hinsicht ja auch Laschet Intimus, hat ja auch gesagt, so sinngemäß, ja, es geht so, dass der natürlich den Rahmen der CDU, da geht schon ziemlich weit an den Rand, aber auch nicht drüber. Also das hat keinen Sinn, denn der geht's aus der Partei. Und also der ein oder andere reißt da ein wenig die Augen auf, aber klar, also Maaßen ist dann halt eben auch ein wenig die Schnittstelle zwischen CDU und AfD, denn den öffentlich-rechtlichen Rundfunk übermäßig kritisch zu sehen, bis absurd kritisch und halt eben auch sich mit Migrationsfragen anders zu befassen als vielleicht der Rest der Mitte der Gesellschaft, das wird ja manchen CDUlern ja durchaus auch ganz angenehm sein und man wird mal sagen, das sind Positionen, da finde ich mich auch wieder. Für Laschet wird es halt nur schwierig, wenn du eine CDU hast, die tendenziell weiter nach links gerückt ist. Und dann musst du halt irgendwann den Spagat machen oder halt wie bei Laschet den Epic Split. Guckt er eigentlich deswegen auch so, hast du das Wahlplakat gesehen? Er guckt da auch so ein bisschen, also er lächelt, aber eigentlich lächelt er ängstlich und sorgenvoll blickt er in die Zukunft. So habe ich ihn da gesehen.
Ja, so sieht er oft sein Lächeln aus. Also, aber gleichzeitig hat er dann da ja die ganzen Schauspieler in diesem Werbeclip, die dann da so hinter ihm stehen, wo man auch denkt, gut, die kann er zusammenführen, aber sind halt nur die CDU-Mitarbeiter. Also.
Okay.
Aber ja, also jetzt, dass sogar Friedrich Merz irgendwie da alle Geschütze auffährt gegen Maaßen, zeigt ja dann schon, wie isoliert Maaßen da ist. Und ich glaube, so weit rechts, wie er steht, da spricht man wirklich nicht mehr viele an, auch die Konservativeren in der CDU. Und wenn man an frühere Wahlkämpfe denkt, es war ja auch irgendwie in Sachsen großes Thema, als Maaßen da Wahlkampfhilfe geleistet hat und aufgetreten ist. Und dann kam ja hinterher heraus, also es wurde eigentlich keiner dieser Wahlkreise gewonnen, wo er war. Also ich glaube, das hat man mittlerweile gesehen, dass er der CDU nicht nützt.
Aber dann ist es auch wirklich weit gekommen, wenn schon Merz jetzt gegen Maaßen, das ist ja wirklich das schönste, der schönste Fight seit Alien versus Predator. Naja, gut, du hast gerade von schmutzigen Wahlkämpfen gesprochen, also bleiben wir gleich dabei.
Blattgold.
Wird das der schmutzigste Wahlkampf aller Zeiten? Das fragt deine FAZ. Annalena Baerbock erfährt gerade, was es heißt, im Sturm des Wahlkampfes zu stehen. Wird sie besonders hart angegangen? Vielmehr gilt, früher waren die politischen Auseinandersetzungen deutlich härter. Ja, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat ja schon gesagt, er habe Sorge, dass es eine Schlammschlacht werden könnte und sagte, er werde mahnend eingreifen, wenn es nötig sei. Und deine FAZ bilanziert, dass er damit ja im Grunde genommen schon mahnend eingegriffen habe. Das würde ich unterstreichen. Die Frage, die man jetzt doch mal stellen darf, ist es denn jetzt schon ein so schmutziger Wahlkampf oder ist das, was wir gerade erleben, relativ normal? Wo stehen wir denn jetzt gerade?
Nein, also so schmutzig finde ich den jetzt noch nicht und klar, das ist ja auch Steinmeiers Aufgabe, da zu mahnen. Und das hat er ja auch schon bei der letzten Wahl gemacht. Ich würde sagen, das ist alles ziemlich in einem zivilen Rahmen. Natürlich, Baerbock wird hart angegangen, hat sich ja aber auch Fehler zu Schulden kommen lassen. Und nach dem Jubel und der Euphorie ist es auch nur normal, dass es jetzt die Angriffe umso härter sind. Aber ich erkenne da jetzt keine Dreckskampagne, von der zum Beispiel Jürgen Trittin gesprochen hat. Also ich finde, das bleibt alles sachlich und vor allen Dingen von Laschet kommt da ja kaum was. Also die brauchen ja auch nichts zu machen und halten sich fein zurück.
Sind es dann letzten Endes die Sympathisanten dieser Parteien, also die digitalen Schlägertruppen, die dann bei Facebook und Twitter aktiv sind, die den jeweiligen Parteien dann auch zugesprochen werden und man deshalb das Gefühl hat, speziell wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist, dass es so eine unglaubliche Schlammschlacht ist, aber in der analogen Welt, da wo noch Plakate geklebt werden, da wo sich Männer mit halblangen Hemden an Städtischen treffen, dass das sich da noch gar nicht niederschlägt. Reden wir da vielleicht auch über zwei Parallelöffentlichkeiten und völlig verschiedene Wahrnehmungen?
Ja, absolut. Also ich glaube, das wissen wir ja alle, die wir in sozialen oder wie sie auch gern genannt werden, unsozialen Medien unterwegs sind. Da ist man täglich eben Angriffen ausgesetzt oder schlimmsten Beleidigungen und so weiter, Hass und Hetze, also vor allen Dingen auch junge Frauen immer wieder. Und da ist es ja auch bekannt, dass Baerbock da wirklich auch sehr viel abbekommt, auch an Fake News, worunter jetzt natürlich nicht diese ganzen Fehler in ihrem Buch fallen, aber da gab es ja irgendwelche angeblichen Nacktbilder und dies und jenes. Ja. Und das sind natürlich Angriffe, die unter die Gürtellinie zielen und die sich Männer vielleicht nicht so in dem Maße gefallen lassen müssen. Also das ist schon ekelhaft. Und das ist natürlich dann auch die Reaktion der Politiker, dass man da eher versucht, möglichst zurückhaltend und zivil miteinander in den Wahlkampf, in den politischen Streit zu gehen. Eigentlich viel vorsichtiger, als man das, glaube ich, in den 70ern, 80ern gemacht hat. Aber eben weil man da ein Gegengewicht bilden muss.
Ja, ja. Also die Zeiten, wo sich da irgendwie Wehner andere angeschrien hat oder wo Schmidt ja im Grunde genommen Helmut Kohl in Live-Fernsehsendungen ja die geistige Tauglichkeit für irgendein Regierungsamt abgesprochen hat. Also ich weiß noch, wie Kohl daneben saß und wie gesagt, unglaublich, das gibt's überhaupt nicht. So, also das war ja Wahnsinn. Das haben wir in der Form so natürlich nicht mehr. Klar, wir haben natürlich Situationen, die wir erleben, dass dann beispielsweise Paul Ziemiak bei Twitter, nachdem Caroline Emke nun sehr falsch gelegen hat, verbal auf dem Grünen Parteitag, dass das aber dann auch genutzt wurde, um da die ganz große Antisemitismus-Kampagne zu starten. Das hat man schon erlebt. Ja. Man erlebt natürlich auch, dass auch klar, also grüne Mitglieder im Zweifel insinuieren, dass Armin Laschet indirekt für tausende Tote verantwortlich sei. Das erleben wir schon. Ja, und das absolut. Geschieht natürlich in sozialen Netzwerken, das ist wahr. Was den klassischen Wahlkampf angeht, war es aber doch zum Beispiel auch 2013 war es, als Peer Steinbrück Kanzlerkandidat war. Also da haben wir ja wochenlang über den Mittelfinger in der Süddeutschen war es im Magazin diskutiert, über die 15.000 Euro für Vorträge und den Pinot Grigio für 5 Euro plus. Also das hatten wir ja vorher auch schon alles, dass Banalitäten aufgebläht wurden. Mhm. Aber sowas bleibt natürlich auch hängen. Also wir erinnern uns bei den Grünen, da ist der Veggie Day bis heute noch nicht ausgestanden. Und dieses vermaledeite, also aus Sicht der Grünen, vermaledeite Baerbock-Buch, das wird den höchstwahrscheinlich bis zum 26. September nachhängen. Die Frage ist nur jetzt auch an dich, werden sie es schaffen, dass die Sachthemen diesen Malus überlagern können? Oder bleibt das jetzt so hängen, dass die Glaubwürdigkeit so beschädigt ist, wie einige sagen, dass jetzt Habeck einspringen muss?
Naja, es wird natürlich an ihr haften bleiben als Person. Also das wird sie jetzt nicht mehr ganz loswerden. Ich meine, die Grünen klammern sich ja an die Hoffnung, dass jetzt irgendwie in 80 Tagen oder wie lang es noch genau sind bis zur Wahl, da noch viel passieren kann und dann eben wieder ihre Inhalte in den Vordergrund rücken, wobei ich das auch gar nicht so trennen würde. Also es ist natürlich eine Personenwahl und man will ja wissen, wen man da wählt und wie da vorgeht, denn so wie man ein Buch schreibt, macht man ja vielleicht auch Politik. Also das ist jetzt ja nicht eine totale Petitesse, die irgendwie nichts mit der Politikerin Baerbock zu tun hätte.
Klar.
Aber klar, es ist natürlich die Frage, was da noch kommt und wie die Grünen damit umgehen. Also Bisher war die Strategie ja, oder sagen wir mal, die Reaktion von Baerbock auch Einsicht und Korrektur und also eben bei dem Lebenslauf.
Ich ärgere mich selbst am allermeisten darüber.
Ganz genau. Und das ist eigentlich das, was ich auch für typisch gehalten habe an ihr, also dass sie wirklich auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht und dann eben aus Fehlern lernt und auch nur so schnell aufsteigen konnte, wie sie es ja ist. Aber jetzt ist eben plötzlich da das Gegenteil. Also jetzt ist von Selbstkritik plötzlich gar keine Spur mehr und man fährt also große Geschütze auf mit dem Anwalt und sagt jetzt, das seien Fake News, wo man sagen muss, naja, also erstmal hat sie sich da was zu Schulden kommen lassen und da würde man vielleicht lieber hören, das wird nochmal überarbeitet, ich schaue mir das an oder so etwas. Also ob das gut ankommt, bezweifle ich.
Bitte empören Sie sich jetzt.
NTV schreibt, Maas fordert Ende aller Corona-Maßnahmen. Bundesaußenminister Maas reiht sich in die Gruppe derer ein, die das Ende aller Corona-Maßnahmen fordern. Als Bedingung dafür nennt er, dass jedem Impfwilligen ein Angebot gemacht worden sein muss. Laut Gesundheitsminister Spahn soll das Ende September der Fall sein, vielleicht früher. Letzteres wage ich zu bezweifeln. Jetzt ist halt die Frage, ist Außenminister Maas in erster Linie immer nur für Fototermine im Ausland? Hat er mitbekommen, was da teilweise los ist? Wieso jetzt dieser dieser Lockerungsritt? Ich war etwas verwundert, wenngleich auch ich als Genesener nichts gegen Lockerung habe. Das möchte ich an dieser Stelle auch schon sagen.
Ja, ich habe auch nichts gegen Lockerung. Also ich glaube, niemand. Aber man fragt sich natürlich, wie soll das gut gehen mit der grassierenden Delta-Variante? Also ich glaube, der Gedanke dahinter ist ja, dass man so Anreize schaffen kann, wo ich sagen würde, gut, klar, also so erreicht man vielleicht schon mehr, wenn man sagt, das gilt jetzt alles für Geimpfte, für Genesene, als wenn man irgendwie Impfskeptiker da jetzt unter Druck setzt oder an den Pranger stellt oder irgendwie sowas, weil das erzeugt immer Gegenwehr. Und ich glaube, wenn es dann plötzlich um die Urlaubsreise geht, die nur geimpft möglich ist, dann ändert sich das auch plötzlich bei vielen Impfskeptikern, die ja auch sonst in der Vergangenheit nicht immer Probleme damit hatten, für irgendwelche Fernreisen in den Dschungel sich impfen zu lassen. Also das bemerkt man ja immer wieder. Und naja, aber wir sehen gleichzeitig die Zahlen aus Israel, jetzt Studien zu BioNTech, also dass Delta eben auch nicht vor Geimpften Halt macht. Natürlich verhindert oft tödliche und sehr schwere Verläufe. Aber man kann dann auch sagen, das Ziel ist jetzt eine noch höhere Herdenimmunität wegen Delta, denn nur wenn wir irgendwie 80% oder 90% erreichen, können wir Delta beikommen und dann hilft vielleicht alles, was eben mehr Anreize schafft, sich impfen zu lassen. Und dazu gehört ja auch irgendwie jetzt die neuesten Vorschläge, beim Kiosk impfen zu lassen oder vorm Club, wo ich nicht genau weiß, wie AstraZeneca zusammen mit Ecstasy wirkt, aber vielleicht hilft's.
Okay, ja, wer weiß. Also was wir natürlich, weil wir alle natürlich Freiheit und auch Urlaub ersehen, es ist so, dass die Beschränkungen gelockert werden. Es ist jetzt so, also ab heute gelten Portugal und Großbritannien nicht mehr als Virusvariantengebiete. Die Bundesregierung stuft sie und drei weitere Länder zurück. Also gilt für Reiserückkehrer keine strengere Quarantänepflicht mehr. Ähnliches gilt für Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Und das ist natürlich erstmal sehr, sehr schön. Und man sagt halt einfach, ja, wenn so Länder wie Großbritannien und Portugal jetzt nur noch zum Hochinzidenzgebiet heruntergestuft werden, dann hat das damit zu tun, dass die Delta-Anteile in Deutschland vergleichbar seien. Delta ist ja eh so ein bisschen, ich sagte immer so wie Ugly Sneakers, Yeezys oder Dickies Hosen. Du siehst die ersten davon im Ausland und weißt dann irgendwann sowieso, bald rennen hier genauso viele damit rum. Und dann sagt man auch, ja komm, ist scheißegal. Ich habe jetzt etwas gelesen, in Lateinamerika verbreitet sich jetzt die sogenannte Lambda-Variante, die dann auch in Europa ankommen wird. Das ist so ein bisschen so, kommt aus Südamerika und geht an die Gesundheit vieler Deutscher. Das war so Ende der 80er mit Lambada, wo die Hüften vieler Uwes und Margots einfach irreparabel zerstört wurden. Diese Lambda-Variante, ich möchte an dieser Stelle kurz die WHO zitieren. Sie stuft Lambda als interessante Variante ein, weil sie zu gehäuften Fällen führt. Ja, und gleich in mir. Also interessante Variante, das habe ich auch noch nicht gehört. Sie ist aber wohl eine Stufe unter den besorgniserregenden Varianten. Und das wiederum kann man ja schon mal als gute Nachricht bezeichnen, oder?
Finde ich auch. Also ich wünsche mir eigentlich mehr interessante Varianten. Und Ich habe eigentlich auch noch nicht verstanden, wie eigentlich die griechischen Buchstaben dann in welcher Reihenfolge die Varianten benannt werden. Geht es jetzt nach der Reihe?
Ich glaube ja. Ich glaube, das geht nach dem Alphabet. Wir können auf jeden Fall sagen, die nächsten 4 griechischen Buchstaben gehen alle auf Kosten der UEFA. Das können genau. wir schon mal mit Sicherheit
auf
sagen.
Auf jeden Fall.
Das gibt's doch gar nicht.
Impfbetrug in Indien. Mehr als 2000 Menschen mit Salzwasser geimpft. Das berichtet der Spiegel. In Indien sind rund 2500 Menschen um ihre Impfung gegen das Coronavirus betrogen worden. Ihnen wurde Salzwasser statt eines Impfstoffs gespritzt. Der Betrug fiel auf, weil den Geimpften die Impfnachweise auffällig vorkamen. Ja, das ist natürlich besonders niederträchtig. Also da kannst du den Leuten ja auch gleich CureVac spritzen. Ne, das ist ja also, aber letzten Endes ja auch eine Ausprägung dessen, was auch immer mehr um sich greift, dass natürlich da auch ein Markt da ist. Falscher Impfstoff. Ich habe keine Ahnung davon, aber gibt es eigentlich auch schon Berichte darüber, dass irgendwelche Clans oder mafiösen Organisationen auch schon Impfstoffcontainer irgendwo geklaut haben oder so? Gibt es das auch schon?
Hier in Berlin oder NRW, meinst du?
Ja, da,
nein, also weiß ich auch nicht. Also da würde ich auf jeden Fall auch zum Impfskeptiker werden in Indien, wenn mir sowas widerfahren würde.
Oder? Schon,
ja.
Ne? Ich stelle mir gerade vor, weil du sagtest, in NRW, wieder ein Karl-Josef Laumann persönlich, ich komme von der Soko-Impfe, ich gucke jetzt mal in den Container rein, was ihr Brüder da, wir bleiben da mal dran.
Unterm Radar.
Nochmal der Spiegel. Taliban-Vormarsch in Afghanistan. Tadschikistan mobilisiert 20.000 Reservisten für Grenzschutz. Mehr als 1.000 afghanische Soldaten sind vor den Taliban ins benachbarte Tadschikistan geflohen. Dort will der Präsident nun den Grenzschutz verstärken und kann offenbar auf Wladimir Putins Hilfe setzen. Es ist ja nun so, dass die deutschen Soldaten gerade aus Afghanistan abgezogen sind, aus Mazar-e-Sharif. Ende Juni sind die letzten Soldaten nach Deutschland zurückgekehrt. Mein sehr oberflächlicher Eindruck ist, dass Afghanistan ein Land, in dem wir rund 20 Jahre lang versucht haben, Strukturen aufzubauen und ist das ein oder andere zarte Pflänzchen gegeben hat, wir es jetzt eigentlich komplett im Stich lassen, inklusive der Menschen, die der Bundeswehr geholfen haben. Also Afghanen, die dort vor Ort ihres Lebens nicht mehr sicher sind, weil die Taliban wissen oder rausbekommen werden, guck mal, die haben als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet. Also wie beurteilst du das insgesamt oder können wir das überhaupt beurteilen? Ist die Lage überhaupt so übersichtlich, dass wir uns ein Urteil darüber erlauben können?
Ja, also ich sehe es so wie du. Ich finde es auch irgendwie beschämend, dass da jetzt Übersetzer und andere Afghanen zurückgelassen werden, die eben da jahrelang der Bundeswehr treue Dienste geleistet haben unter Einsatz ihres Lebens, wirklich unter großem Risiko. Zum Teil hat ja ein Übersetzer in der Süddeutschen Zeitung einen Gastbeitrag geschrieben. Ja, und die haben eben den Deutschen vertraut und irgendwie auch darauf vertraut, dass sie dann vielleicht, wenn sie nicht mehr sicher sind, weil die deutsche Bundeswehr abzieht, eine Möglichkeit haben, nach Deutschland zu kommen. Ja. Die gibt es bis jetzt nicht für sie. Und dieser Abschied zeigt schon, wie erfolglos dieser Einsatz doch insgesamt war, also auch wie die deutschen Soldaten jetzt hier ankamen, da hat man sich ja auch gefragt, kein Politiker war da, kein Dank von höchster Stelle, also Kramp-Karrenbauer hat ja erklärt, die wollten einfach möglichst schnell zu ihren Familien, klar, kann jeder verstehen, aber da irgendwie ein etwas größeres Zeichen hätte da sicher nicht geschadet, das war ja einfach einer der verlustreichsten Einsätze der Bundeswehr und da sollte ja so ein Dank schon drin sein.
Absolut. Ja, was ich da verfolge, ist einfach wahnsinnig bitter. Du hast einerseits das Gefühl, dass dort manche Struktur aufgebaut wurde, dass es trotz vieler Rückschläge auch tatsächlich, also da, es gab ja Radiosender mit Radiomoderatorinnen, also das heißt, es ist ja durchaus etwas entstanden und zu diesem Zeitpunkt sagt man irgendwann, das wird hier nichts mehr, zieht ab. Aber das Minimum an moralischer Verpflichtung, was es doch geben muss, ist eben diese Hilfskräfte der Bundeswehr, die in Sicherheit wähnen zu können und im Zweifel zu sagen, natürlich kriegt ihr eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland, ihr kriegt Asyl, ihr kriegt im Zweifel auch die deutsche Staatsbürgerschaft, denn die größtmögliche Integrationsfähigkeit haben sie dort vor Ort in Afghanistan ja schon bewiesen. Also das ist doch das absolute Minimum, was man leisten muss, dass man aus Dankbarkeit mit den Partnern vor Ort sagt, wir lassen euch jetzt hier nicht im Stich. Also das fand ich wirklich, wirklich beschämend, wie du es richtig gesagt hast.
Ja. Und gleichzeitig haben wir jetzt hier wieder in Deutschland eine Debatte über schnellere und mehr Abschiebungen und auch nach Afghanistan nach diesem schrecklichen Attentat in Würzburg, was ja auch immer wieder nach der gleichen Choreografie abläuft, wo wo man sagt, klar, wäre es gut, Straftäter schnell abzuschieben, aber insgesamt ist ja diese Abschiebepraxis irgendwie völlig, geht völlig fehl, weil einfach immer damit gedroht wird, über Jahre hinweg Leute dann hier leben mit einem Duldungsstatus, sich da von 3-Monats-Duldung zu 3-Monats-Duldung hangeln, ja. Und immer nicht wissen, was passiert, dabei Deutsch lernen, sich eigentlich gut integrieren und so. Und dann werden immer die Falschen abgeschoben oder sie werden eben gar nicht abgeschoben, sondern bleiben, aber können eben nicht hier wirklich arbeiten, können eben nicht diese Kurse machen, die ihnen sonst zustehen würden. Also das ist irgendwie einfach keine gute Art, wie damit umgegangen wird.
Ganz weit vorne.
War Michael Stich vor genau 30 Jahren, hat er Wimbledon gewonnen. So, da können wir im Nachhinein nochmal gratulieren. Früher hieß es ja immer ein wenig verächtlich, dieser kühle Stich sei kein Boris Becker. Im Hinblick auf die letzten 20 Jahre muss man sagen, das ist womöglich auch sein Glück gewesen. Und nun ist es gerade so, dass Angelique Kerber sich ins Halbfinale gespielt hat. Sie hat die Tschechin Karolina Muchova hochverdient mit 6:2 und 6:3 geschlagen und erreichte zum vierten Mal das Halbfinale in Wimbledon. Jetzt ist meine Frage, ist es womöglich auch Angelique Kerbers Glück, dass ganz Deutschland auf die EM und insbesondere die glücklose DFB-Elf geschielt hat, um im Windschatten dieser Mannschaft auch etwas weniger unter Druck ins Halbfinale zu kommen?
Ah ja, interessant. Also ich bin wirklich alles andere als eine Tennisexpertin. Aber was ich doch über Angelique Kerber weiß oder gehört habe, ist, dass sie eben da viel auch immer vom Kopf abhängt. Und insofern kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Also kann ich mich gut reindenken. Und dann soll sie aber doch ja auch sehr gut auf dem Rasen sein und mit Wimbledon diese Love Story haben, oder?
Ja, total. Fantastisch. Ja. Ach, ist doch einfach schön. Wir freuen uns. Absolut. Wir freuen uns doch einfach. Du, wir sind ja aus deutscher Sicht ja, wir sind ja froh über jedes Turnier, das in Anführungsstrichen wir gewinnen. Und Angelique Kerber ist ja auch eine sehr sympathische Person, die manchmal so ein bisschen ein Hauch von Melancholie umweht. Umso mehr freut man sich ja, wenn so eine Person dann erfolgreich ist. Deswegen drücken wir natürlich die Daumen fürs Halbfinale.
Absolut.
Das ist doch völlig klar.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Fragt nicht nur NTV. Bei Flug in der ersten Klasse, Schwarzenegger feiert sich für Klimagipfel. Der Kampf gegen den Klimawandel ist Arnold Schwarzenegger ein Anliegen, dass er einen, Zitat, erfolgreichen Gipfel zu dem Thema jedoch ausgerechnet breitbeinig auf einem Flug in der ersten Klasse feiert, bringt ihm jede Menge Spott ein. Auch sein Fuhrpark kommt zur Sprache. Ja, er hat zum fünften Mal den Austrian World Summit ausgerichtet, ein Treffen rund um das Thema mit hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Wien. Greta Thunberg war auch zugeschaltet und Arnie hat ein Foto dazu gepostet und da sitzt er breitbeinig in einem Sessel in der ersten Klasse der Lufthansa und schreibt so, ja, this is a great to the first class Lufthansa, great plan, Austin Summit. Ist jetzt, sagen wir mal, für Menschen, die das klimaaktivistische Engagement von Prominenten verfolgen, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der ideale Dienst gewesen, oder?
Ja, vielleicht nicht perfekt inszeniert, aber irgendwie ist es ja auch immer das Gleiche. Also zu Klimagipfeln muss man halt auch fliegen und ich glaube auch Klimaschützer dürfen fliegen. Es will ja keiner irgendwie eine Welt vollkommen ohne Flugzeuge oder ohne CO2-Ausstoß. Also ich glaube, das kann man ihm da vielleicht schon zugestehen, dass er ja durchaus auch was für das Klima tut und da immer, obwohl er Republikaner ist, also ganz anders als Trump oder so gesprochen hat. Aber ja, vielleicht nicht ideal.
Ja, dem schließe ich mich an.
Papala Paparazzi.
Tag24.de schreibt, Stallone, Sir Roberto, George W. Bush, das haben diese und viele weitere Stars gemeinsam. Sie hatten gestern am 6.7. Geburtstag. George W. Bush und Sylvester Stallone haben am selben Tag und werden, beziehungsweise wurden beide 75 Jahre alt. So, jetzt bin ich natürlich ein Riesenfan von Sylvester Stallone, was viele Menschen wahrscheinlich gar nicht so sehr überraschen würde. Ich weiß nicht, hast du eine Beziehung zu Stallone?
Oh, nicht so richtig, muss ich sagen. Also, nee. Sag mal, was ist deine Beziehung zu ihm?
Ja gut, meine Beziehung ist natürlich rocky, wie bei allen anderen auch. Das Interessante an Stallone ist ja, der Mann ist ja hochintelligent, hat einen IQ von 141 und er hat ja seine Karriere angefangen mit Rocky, einem Film, dessen Drehbuch er geschrieben hatte, und eine Filmfirma wollte ihm das Drehbuch abkaufen und er hatte eigentlich gar kein Geld, hat aber gesagt, auf keinen Fall, der Film wird nur gemacht, wenn ich sogar die Hauptrolle spiele, und hat sich damit durchgesetzt und der Film wurde dann sehr erfolgreich. Am Anfang seiner Karriere wurde er auch mit Leuten wie De Niro verglichen, weil er auch wirklich gut gespielt hat, was man im ersten Rocky-Teil auch sehen kann, hat sich dann ja für diese Blockbuster-Actionfilm-Karriere der 80er und 90er entschieden und kehrte ja erst so Ende der 90er nochmal so ein bisschen zurück in das Genre des Arthouse-Kinos, würde man fast sagen, mit Copland beispielsweise. Und ich liebe wirklich Stallone, weil er immer irgendwie so ein bisschen so diese... Ja, er sieht ja fast so ein bisschen aus wie so eine Bulldogge mit dem Blick und mit und die Stimme und so. Und es gibt ein tolles Interview, was man immer noch mal nachlesen kann. Das hat damals der großartige Alexander Gorkow mit ihm geführt für die Süddeutsche. Und da ist die Frage: Stimmt es, dass sich ein Bild von Anselm Kiefer in ihrem Haus nun ja dematerialisierte? Antwort von Stallone: Ich habe 1,7 Millionen Dollar bezahlt. Es war Stroh drauf. Kiefer hat das Stroh mit Klebstoff befestigt. Zu Hause denke ich, scheiße, was liegt da unter dem Bild? Stroh, jeden Tag ein neuer Halm. Ich rufe den Händler an und sage, der Kiefer hart. Sagt der Händler, Mr. Stallone, das muss so sein. Das Bild geht durch eine Entwicklung. Das Bild lebt. Ich dachte, ich werde verrückt. 1,7 Millionen Dollar. Und dann? Ich habe die Halme wieder dran geklebt. Nicht wahr? Doch, jeden Tag lag ein Halm unten. Ich hin, Klebstoff, Halm wieder dran. Ich habe es nicht eingesehen. Ist das nicht herrlich?
Total.
Fantastisch. Man muss ihn einfach lieben. Und das bringt mich unweigerlich zu...
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Und die ist natürlich gewidmet dem Finalisten bei der Europameisterschaft 2020 im Jahr 2021. Und ich möchte dir das jetzt vorlesen. Livia, bist du soweit?
Ja.
Liebe Italiener, macht es noch Spaß, die EM zu gucken? Ja, 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 wegen Italien. Das ist Fußball wie eine Verdi-Oper. Das ist Azzurro, Santa Maria, Volare. Ich bin ein Fußball-Italiener. Ich weiß nicht, wie unsere deutschen Nationalspieler das Halbfinale Italien-Spanien gucken, wenn sie es gucken. In ihrer Einsamkeit, Schmerz und Schande. Aber sie sollten es gucken. Die Italiener spielten, als wäre es ein Kindergeburtstag. Sie spielten mit einer ansteckenden Freude, als wollten sie das Blaue vom Himmel holen. Und hinten verteidigten sie wie ein Papa seine Familie. Man ist als Deutscher ausgeschieden. Man sitzt am Nebentisch und sieht zu, wie einem anderen am Nebentisch das Schnitzel schmeckt. Ein Fußballfan genießt mit. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Tja, damit ist wohl
immer
alles gesagt.
Ja, es ist wieder Poesie. Kurzer Tipp, das darf ich dich ja noch fragen. Dänemark, England, wie geht's aus, du als Fußballfachfrau?
Als Fußballfachfrau, ich weiß ja wirklich nur über Fußball, was ich von dir weiß. Aber ich tippe jetzt einfach mal England. Weil wenn sie schon gegen uns so gewonnen haben, dann sollen sie doch das ganze Ding gewinnen.
Sehr gut. Livia, ich danke dir ganz herzlich. Wenn du Lust hast, komm doch gerne wieder. Fühl dich herzlich wieder eingeladen.
Ja, sehr gerne.
Dann machen wir das doch so. Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle noch meiner Tochter ganz herzlich gratulieren. Die wird nämlich heute 6. Ich hab dich sehr lieb. Dein Papi. Dickes Küsschen. Macht's gut. Bis denn. Ciao.
Ciao.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.